Seelengespräche.
Mein Name ist Eckhard Rabe und ich treffe Beatrix Schubert in der Klinikkapelle der Frauenklinik in Tübingen. Frau Schubert ist Klinikseelsorgerin und begleitet Kranke in ihrem Krankenbett. Anlass ist die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung zwischen der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Klinikseelsorge in ökumenischer Verbundenheit. Auf die Vereinbarung kommen wir später zu sprechen. Jetzt erstmal, liebe Frau Schubert, erzählen Sie mal, was machen Sie so im Klinikalltag? Was macht eine Klinikseelsorgerin?
Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Menschen sich noch darunter vorstellen, dass eine Klinikseelsorgerin durch die Klinik läuft und Menschen, die krank sind, an ihrem Bett besucht und mit denen spricht und vielleicht mit denen betet oder die segnet oder sowas. Also das sind so die Vorstellungen, die Leute meistens haben, aber wir machen natürlich noch vieles, vieles mehr. Ich bin zuständig für die ganze Frauenklinik. Okay. Das heißt, das sind zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist die Geburtshilfe, der andere Bereich ist die Gynäkologie, also Frauenleiden, die nichts mit Kinderkriegen zu tun haben, um es mal so ganz locker zu sagen. Und dazu kommt eben diese Abteilung Neonatologie, die zur Kinderklinik gehört, wo die Neugeborenen sind, die nicht bei ihren Müttern im Zimmer sein können, weil sie zu krank sind. Oder weil sie zu früh geboren sind und deshalb einen Inkubator brauchen. Und das heißt, das sind diese drei großen Bereiche, die hier im Haus sind. Und ich bin für diese drei großen Bereiche zuständig, kann aber natürlich nicht überall sein. Deshalb habe ich eine Vereinbarung mit der evangelischen Kollegin, dass wir uns Zuständigkeiten aufgeteilt haben.
Und in welchen Situationen werden Sie denn gerufen? Und wer ruft Sie?
Ich werde viel gerufen, vor allen Dingen aus den Bereichen, wo akut Notsituationen auftreten. Und das ist die Geburtshilfe, der Kreißsaal, die Schwangerenstation, die eine Frau womöglich aufnimmt, deren Kind im Bauch gestorben ist. Auch die frühgeborenen Intensivstationen, wo Kinder in kritische Situationen geraten, vom Tod bedroht sind oder eben schwere Krisen haben, wo die Eltern einfach Unterstützung brauchen, jenseits von Medizin und Pflege. Wir haben hier auch tatsächlich die Vereinbarung, dass jeder Frau, deren Schwangerschaft einen unerwünschten Verlauf nimmt, sei es, dass das Kind krank ist, dass es gestorben ist, dass es sterben wird, dass es zu früh kommt, jeder Frau in dieser Situation wird Seelsorge angeboten vom Personal. Also es kommt nicht darauf an, ob jetzt jemand an mich denkt, sondern sie haben das in ihrer Liste. In dieser Situation ist Seelsorge anzubieten und das müssen sie tun. Dadurch werden wir eben relativ häufig in so akute Situationen reingerufen, dass Patientinnen sagen, oh ja, das ist gut, was hilft, das hilft und die soll kommen. Das sind auch, ich würde fast sagen, in der Mehrzahl der Fälle Menschen, die für sich zunächst mal sagen würden, so viel Beziehung zu Kirche oder Glauben oder gar beidem, habe ich gar nicht.
Stellen wir uns mal das Schlimmste vor, was Ihnen passieren kann. Das Kind ist im Bauch gestorben. Mhm. Sie kommen durch die Tür. Die Frau liegt im Bett. Mhm. Was können Sie da tun?
Naja, als erstes mal da sein. Ich gehe da rein und ich habe zunächst mal keine Berührungsängste mit dieser Situation, mit der Frau, die ein totes Kind im Bauch hat, mit dem Partner, der nicht weiß, wie ihm geschieht und was er tun soll. Das alles, also ich glaube, dass das tatsächlich rüberkommt, dass ich an der Stelle keine Angst habe und mich zur Verfügung stelle in einer Situation, wo es den meisten Menschen zum Davonlaufen ist. Dann nehme ich erstmal wahr, was ist denn hier los? Weil auch wenn die Situation tupfengleich wäre, ist das bei dem nächsten Paar wieder anders. Ich versuche mich so ein bisschen ranzutasten, was ist Ihnen denn passiert? Wie lange wissen Sie schon, dass das Kind gestorben ist? Was haben Sie denn erlebt auf dem Weg hierher? Ist es Ihr erstes Kind oder haben Sie schon welche zu Hause? Wie sind die versorgt? Können Sie in Ruhe hier sein? Also das alles, um erstmal die Situation zu erfassen auch. Und das ist schon mal das Erste, was auch, glaube ich, denen gut tut, dass sie nochmal erzählen können. Auch mit nichtmedizinischen Antworten konfrontiert werden, dass ich antworte wie jeder andere auch, glaube ich zumindest. Ja, und dann tasten wir uns so ran. Was hilft denn jetzt? Was kann denn helfen? Manchmal gibt es in solchen Gesprächen dann auch Phasen, wo viel geschwiegen wird. Also, wo gar nicht gesprochen wird, aber wo es einfach darum geht, diese Situation zu würdigen und dieses Kind, das sich da schon verabschiedet hat. Diese zerstörte Lebensplanung und diese Hoffnung und was alles da mitstirbt. dann sind das ja manchmal auch Geschichten, wo, da komme ich jetzt heute gerade her, von einem Paar, das schon die fünfte Schwangerschaft so erlebt. Und die Frau hat kein lebendes Kind. Also da steht ganz oft ja noch ganz viel anderes dahinter. Und das bricht aus den Leuten meistens raus.
Sie haben eben gesagt, Sie haben keine Angst vor dieser Situation.
Ja.
Sie gehen da rein. Mhm.
Beim ersten Mal hatte ich Angst.
Ja, und sind einfach erstmal da.
Ja.
Mhm.
Ja.
Und halten das aus.
Ja, genau. Mir hat, jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte, anderes Setting, auf der frühgeborenen Intensivstation ein junger Vater am Bettchen seines Kindes. Das Kind ist schwer krank und er hat mir sofort signalisiert, was, Seelsorge will ich nicht haben, kann ich nichts mit anfangen, gucken Sie mal mein Kind an, was soll ich jetzt hier mit Seelsorge? Der war richtig rebellisch und der war wütend, mit gutem Recht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay und so. Und habe mich erstmal verabschiedet und dann bin ich am nächsten Tag wieder zu ihm und er stand wieder da mit dem Kind und habe mich einfach dazu gestellt, wir haben gar nicht gesprochen. Das haben wir ein paar Mal so gemacht, bis wir dann nach einer Weile uns so angewärmt hatten, dass wir reden konnten. Und als sie entlassen wurden mit diesem dauerhaft behindert bleibenden Kind, sagte zu mir, wissen Sie was, Frau Schubert, wenn ich könnte, ich würde allen Eltern hier auf Station täglich 10 Minuten Schweigen mit Frau Schubert verordnen. Das hat mir so gut getan.
Sie tragen das einfach mit.
Ja, das ist mittragen, aber das ist auch würdigen.
Würdigen, ja.
Ja, das ist ein Kind, das kann man angucken. Das ist nicht zum Weggucken und Weglaufen. Auch wenn das Kind vielleicht gar nicht schön aussieht.
Das ist zum Angucken, das Kind, auch wenn es nicht schön aussieht.
Ja, weil es ein Mensch ist.
Auch die Eltern sehen die das auch so?
Ja,
können die das so
fast
sehen,
immer.
Lernen von
genau.
Ihnen?
Vielleicht von mir, aber auch vom anderen Personal. Also das haben wir ja immer wieder, wenn Frauen kommen, die eine Geburt eines toten Kindes vor sich haben, die sagen fast immer, nee, angucken habe ich Angst davor, das traue ich mich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und wir ermutigen da immer zu, sagen, bei uns wird niemand zu irgendwas gezwungen und wenn sie auch nach der Geburt noch immer sagen, dass sie ihr Kind nicht angucken wollen, dann finden wir das schade, aber das ist dann so, weil sie es nicht anders können. Aber 95% aller Eltern verändern sich im Laufe dieser Geburt und schauen dann ihr Kind an.
Und dann?
Die meisten, also alle sind eigentlich irgendwie erleichtert, dass das vorbei ist, weil das ist ja auch eine schreckliche Erfahrung. Viele brechen in Liebe aus für dieses winzige Kind. Viele sehen Ähnlichkeiten. Letzte Woche war das, habe ich eine Frau gehabt, da habe ich das Kind gesegnet. Die sagte, gucken Sie mal die Nase wie mein Mann. Bei einem Kind in der 17. Schwangerschaftswoche. Das stimmte
ganz
aber.
Ganz klein.
Die waren ja beide da. Es stimmt, es war seine Nase. Und wenn man ihnen hilft über diese Schwelle und gleichzeitig akzeptiert, wenn du das nicht kannst, ist das in Ordnung. Wir haben keine goldene Regel für alle. Dann können die allermeisten ihre Kinder anschauen. Und wir sagen ja nicht umsonst Ansehen geben. Also wenn ich einen Menschen ansehe, dann bekommt er Ansehen, Würde. Und das ist das, was man diesen kleinen Kindern noch geben kann, wenn sie schon gestorben sind. Und sie sehen nicht schlimm aus. Die allerwenigsten sehen schlimm aus. Also es gibt es natürlich in Ausnahmefällen schon mal, dass wir sagen, ist es vielleicht doch besser, sie schauen das Kind nicht an, wenn es schon lange im Bauch tot war oder Fehlbildungen im Gesicht sind. Aber das sind die Ausnahmen.
Aber sagen die denn nicht, warum ich?
Natürlich.
Sagen die, natürlich. Warum hat Gott mir dieses Kind geschickt? Klagen die nicht Gott an?
Also das sind die, die wirklich ein lebendiges Verhältnis haben zu Gott als auch als Person. Ja, also heute Morgen ein Kind von einer Familie gesegnet, die sagen, also bitte geht das irgendwie, dass wir nicht über Gott und du und sowas reden, wenn sie das Kind segnen? Das können wir uns nicht vorstellen. Wir haben uns dann auf das Geheimnis des Lebens verständigt. Und die Macht, die hier alles trägt und hält. Und dann durfte ich aber segnen. Und segnen kann ich nur im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war dann okay. Also das gibt es natürlich auch bei den jungen Leuten gerade heute, ne, dass die nicht an so einen personalen Gott mehr glauben. Und trotzdem einen Glauben in sich tragen. Und ich nehme das ernst. Das ist nicht Firlefanz. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die sagen, wie kann Gott das zulassen, warum ich, warum wir, warum muss dieses kleine Kind sterben, das kann doch gar nichts dafür, das ist doch gerade erst auf dem Weg auf diese Erde gewesen. Natürlich sind diese Fragen da. Und da bleibt mir nichts, als mich an die Seite dieser Menschen zu stellen und zu sagen, ich weiß es auch nicht.
Reicht das den Menschen?
Es ist, glaube ich, viel, weil nichts zugepflastert und zugepappt wird mit irgendeiner rosa Soße, sondern ernst genommen wird, dass wir Fragen im Leben begegnen, die wir nicht lösen können. Und dass wir einfach kleiner sind als das Geheimnis des Lebens. Mhm. Und ich bin auch so an ihrer Seite, indem ich auch sage, das Leben ist nicht fair. Wenn all die Leute, die hier schlimme Dinge erleben, das verdient hätten, dann wären wir in einer Gesellschaft von Verbrechern unterwegs. Das kann nicht so sein.
Aber die Leute überlegen sich doch, warum habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient?
Sie haben es nicht verdient.
Die suchen nach der Schuld, die sie im Leben
Das kommt natürlich auch vor, ja, es kommt auch vor, dass sie ganz klare Verbindungen ziehen.
Ja.
Mir passiert jetzt das, weil ich dann und dann das gemacht habe. Ja. Das ist dann ihr Erklärungsmuster. Das werde ich auch nicht durchbrechen, selbst wenn ich sage, ich glaube nicht an diesen Zusammenhang.
Ja.
Aber da gebe ich dann mein persönliches Glaubenszeugnis, dass ich sage, ich glaube nicht an einen Gott, der da oben sitzt und rechnet und Buch führt. Ich glaube an einen Gott, der hier mitten bei uns ist, in diesem ganzen Elend. Warum das passiert, weiß ich trotzdem nicht. Diese berühmte Theodizee-Frage bleibt offen. Und daran leide ich manchmal selber, wenn ich solche Geschichten erlebe, wie ich die erlebe hier. Zum Glück im Moment als nicht als Selbstbetroffene. Aber ich stehe da, ich sitze oft hier in diesem Andachtsraum und habe genau diese Frage. Sag Gott, was ist das denn? Was soll das? Hat diese Frau nicht genug ausgehalten? Muss sie jetzt auch noch das fünfte Kind verlieren? Also das sind schon Situationen, da verschlägt es einem schon mal die Sprache. Und ich bin froh um diesen Raum hier. Für mich und für all die Patientinnen und ihre Angehörigen.
Früher hätte dann die Seelsorge gesagt, ja, der liebe Gott, der hat seine eigene Weisheit. Wir verstehen nicht, wie seine Weisheit funktioniert.
Ja, wenn das so ist, das weiß ich aber nicht.
Nee.
Ich würde mir wünschen, es gibt irgendeinen Sinn, den ich nur nicht kapiere. Ich weiß es aber wirklich nicht. Es ist für mich eine offene Frage.
Ja.
Ich verstehe es einfach nicht.
Und das reicht den Menschen, das reicht den Frauen. Wollen die keine Antworten von Ihnen als Theologin?
Nee. Also die fragen mich manchmal nach meinem Glauben. Wie können sie denn hier glauben, wenn sie das alles erleben?
Ja.
Und dann kann ich nur sagen, was mir abhanden gekommen ist, ist jede sichere Antwort. Also sichere Antwort auf die Frage, warum. Ja? Was mir bisher nicht abhanden gekommen ist, Gott sei Dank, ist das Vertrauen darauf, dass Gott da ist, auch wenn ich das nicht verstehe. Und dass der mittendrin ist in diesem Unglück. Und vielleicht die Kraft, die mir hilft, da durchzugehen. Und das andere muss ich lassen.
Ja, stark. Der Anlass unseres Gesprächs ist diese Rahmenvereinbarung evangelisch-katholischerseits über die Klinikseelsorge in ökumenischer Verbundenheit.
Mhm.
Sie haben eben schon gesagt, dass es viele gibt, die gar nicht mehr an Gott glauben, die zu Ihnen kommen, die nur einen vagen Glauben haben. Wahrscheinlich sind auch viele Protestanten dabei.
Na klar.
Sie haben wahrscheinlich die Grenze zwischen evangelisch-katholisch, zwischen Konfessionen gar nicht gezogen in Ihrer Arbeit.
Oder? Nee, das können wir gar nicht, weil das fängt schon damit an, dass hier niemand weiß, wer ist was. Also es wird nicht mehr erhoben, ob jemand bei der stationären Aufnahme zum Beispiel, wurde das früher oder wird heute noch in kirchlichen Häusern erhoben, die Konfession. Bei uns hier fragt das keiner mehr. Und wenn ich auf Menschen treffe, dann ist nicht die erste Frage, bist du katholisch? Sondern die erste Frage ist, was möchtest du von mir? Was kann ich für dich tun?
Mhm.
Und ich sage auch dezidiert immer Leuten, die dann signalisieren, ah, ich bin aber überhaupt nicht gläubig oder ich bin nicht katholisch oder was weiß ich und ich bin muslimisch, haben wir ja auch, dann sage ich immer, sie brauchen bei mir keine Eintrittskarte lösen. Wir arbeiten hier von der christlichen Seelsorge als installierte Seelsorge sozusagen, die muslimischen ist ein bisschen anders, aber wir arbeiten hier miteinander, wir haben uns unsere Bereiche aufgeteilt und wenn jeweils jemand dezidiert die andere Konfession möchte, also ich hatte neulich eine Pfarrersfrau auf Station liegen, eine ältere Dame, und dann sagte die, ja, also sie fände schon, wenn es evangelische Seelsorge gäbe, fände sie das gut. Ich sagte, ja klar, kein Problem, ich sage der Kollegin Bescheid. So geht das dann einfach.
Mhm.
Und aber von dem Zugang zu den Leuten her ist das nicht die erste Frage.
Was jetzt geregelt wird in dieser Genau. Vereinbarung, da geht es ja um gemeinsame Absprachen,
genau.
Um Stellvertretung,
und das um
Repräsentanz und so.
Genau, und das ist aber tatsächlich wirklich, also für meinen Eindruck ist das ein Quantensprung, den wir da gerade machen, weil ich glaube, das ist zum ersten Mal in der Weise auf pastoraler Ebene so geregelt, dass, also die Rahmenvereinbarung regelt ja nicht, wie wir arbeiten sollen, sondern die gibt uns praktisch den Rahmen vor, was wir regeln sollen vor Ort. Weil das ist vor Ort natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben hier ein großes Team aufgrund der vielen Kliniken in Tübingen. Woanders sind es 2 Leute in einem Kreiskrankenhaus, sind aber ökumenische Teams. Und die sollen für ihre Verhältnisse vor Ort praktisch diese Rahmenvereinbarung als Steinbruch benutzen und gucken, was könnte man denn alles regeln und was passt denn für uns. Da geht es um Rufbereitschaft, da geht es um Stationenzuordnung, da geht es um Gottesdienst. Wie geht das? Geht das abwechselnd oder wie auch immer? Kann man ja verschieden regeln. Also diese Fragen praktisch miteinander zu klären, wie arbeiten wir ökumenisch vor Ort? Das heißt, zu dieser Rahmenvereinbarung gehören immer konkrete Kooperationsvereinbarungen der Teams vor Ort. Und das, was jetzt der Quantensprung daran ist, ist, dass die beiden Landeskirchen das miteinander entwickelt haben, also und zwar in einem Miteinander, in einer Arbeitsgruppe zwischen Leuten aus den BO bzw. Landeskirche, also Oberkirchenrat, plus Praktikern. Sodass also auch die Praxis da ihre Stimme hatte in der Entwicklung dieser Rahmenvereinbarung. Und das Besondere ist eben, wir haben die erprobt in bestimmte Teams, haben gesagt, ja klar, das probieren wir mal aus, das machen wir. Dann wurde praktisch das Ganze anhand der Erfahrungen nochmal verändert. Und jetzt haben die beiden Bischöfe eben das für sich jeweils rezipiert.
Ja, vielleicht wird das auch ein Modell für die Kirchengemeinden.
Genau, und das ist nämlich das, was wir denken, deswegen sage ich Quantensprung. Das könnte man in vielen Bereichen jetzt schon tun, Gefängnis, Hochschule, andere Bereiche, Bildung, wo wir schon so arbeiten, aber es eben diese Form noch nicht gibt. Könnte das jetzt schon Vorbild sein und auf Sicht natürlich für Kirchengemeinden. Also das ist natürlich noch ein Weg, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr spannende Form ist, auch in Zukunft zu denken.
Ja, vielen Dank, Frau Schubert. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
Gerne.